Radio Prag Nachrichten.
Laut aktueller Prognose wird Tschechien im Jahr 2012 ein Wirtschaftswachstum von nur 1% haben. In Prag ist der Startschuss zum Ausbau des Atomkraftwerks Temelin erfolgt. Die Tennisspielerin Petra Kvitová ist die neue Zweite der Weltrangliste. Das Wirtschaftswachstum in Tschechien wird der neuesten Prognose des Finanzministeriums zufolge im kommenden Jahr nur 1% betragen. Im Juli dieses Jahres wurde noch mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5% gerechnet, und zwar für dieses und das nächste Jahr. In diesem Jahr aber wird das Bruttoinlandsprodukt höchstens um 2,1% anwachsen, gab Finanzminister Miroslav Kalousek am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt. Weit optimistischer sei man in seinem Ministerium jedoch, was die darauf folgenden Jahre anbelangt. Für das Jahr 2013 rechne man mit einem Wachstum von 2% und im Jahr 2014 von 3,3%, führte der Minister aus. Die Abhängigkeit des tschechischen Exports vom europäischen Markt soll weiter zurückgeschraubt werden. Das ist der Kerngedanke einer neuen Exportstrategie für die Jahre von 2012 bis 2020, deren Entwurf am Montag vom Ministerium für Industrie und Handel in Prag veröffentlicht wurde. Weitere Ziele dieser Strategie sind unter anderem die Erhöhung der Anzahl der Exportbereiche oder die stärkere Einbindung von kleineren und mittleren Unternehmen in den Export. 83% des tschechischen Exports gehen gegenwärtig in EU-Länder, sodass die einheimische Wirtschaft extrem abhängig sei von den wirtschaftlichen Zyklen in der EU, betonte Wirtschaftsminister Martin Kocourek. Am Montag erfolgte offiziell der Startschuss zum Ausbau des umstrittenen Atomkraftwerks Temelin. Die Bewerber für den Großauftrag erhielten vom Energiekonzern ČEZ alle erforderlichen Unterlagen für die Ausschreibung, auf deren Grundlage sie spätere Angebote einreichen müssen. Um den Großauftrag zur Erweiterung des südböhmischen Atomkraftwerks bewerten sich die japanisch-amerikanische Firma Westinghouse, die französische Areva und ein tschechisch-russisches Konsortium aus Škoda JS, Lidopress und Atomstreuexport. Wenn wir die Konkurrenzfähigkeit Tschechiens erhalten und die Emissionen verringern wollen, dann geht das nicht ohne die Kernenergie, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocourek am Montag in Prag. Der Bau des dritten und vierten Blocks von Temelin soll spätestens im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, kurz UNESCO, hat am Montag einer vollwertigen Mitgliedschaft Palästinas in ihrer Organisation zugestimmt. Für den Beitritt Palästinas stimmten 107 UNESCO-Mitgliedsländer, dagegen waren 14 Staaten, darunter die Tschechische Republik. Man sei der Meinung, dass die Abstimmung zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgt sei und dass daraus nichts Gutes erwachsen könne, erläuterte Pavel Fischer vom Außenministerium den tschechischen Standpunkt. Israel und die USA, die gegen die Aufnahme Palästinas waren, haben bereits angekündigt, dass sie ihre Zahlungen an die UNESCO einfrieren wollen. Das wäre rund ein Viertel der Einnahmen, die der Organisation zur Verfügung stehen. Im Alter von 87 Jahren ist am Sonntag der tschechische Illustrator und Karikaturist Jiří Winter Neprakta verstorben. Winter Neprakta hatte Zehntausende von Comics gezeichnet. Jahrzehntelang arbeitete er mit dem Schriftsteller Miroslav Švandalík zusammen. Winter Neprakta illustrierte viele seiner Bücher einschließlich seines bekanntesten Werkes Černí baróni, die schwarzen Barone. Durch ihren Turniersieg beim WTA Masters in Istanbul hat sich die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitová in der Weltrangliste bis auf den zweiten Platz nach vorn geschoben. Vorher steht nur noch die Dänin Karolina Wozniacki, deren Vorsprung auf Kvitová aber inzwischen auf 115 Punkte geschmolzen ist. In der Gruppenphase des Istanbuler Turniers hat Kvitová die Dänen glatt in zwei Sätzen bezwungen. Mit 6 Turniersiegen, darunter der Triumph in Wimbledon und einem Preisgeld von über 5,1 Millionen US-Dollar, ist Kvitová die unbestrittene Königin dieses Tennisjahres. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, morgens Frühnebel und vereinzelt Nieselregen. Örtlich wird es auch Aufheiterungen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Erweiterung des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin und die geplante Errichtung eines Zentrums für die Ausbildung der NATO-Piloten in Tschechien. Das waren die Hauptthemen, über die Premier Petr Nečas mit US-Präsident Barack Obama Ende vergangenen Woche verhandelte. Wir berichten über die Gespräche in Washington. Er war Schriftsteller, Dissident, später dann Diplomat und Bildungsminister. Am Freitag ist Jiří Grúša im Alter von 72 Jahren gestorben. Wir bringen einen Nachruf. Was alles umfasst der Begriff Mitteleuropa und wie steht es um die Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Ländern? Nach der Antwort suchten die Soziologen, Historiker und Politiker vorige Woche bei einem Symposium in Prag. Radio Prag war dabei. Das Atomkraftwerk Temelín soll in den kommenden Jahren erweitert werden. An diesem Montag werden den Bewerbern für den Ausbau von Temelín die Unterlagen für die Ausschreibung überreicht. Die einzige Partei, die den Atomkurs Tschechiens kritisiert, ist die außerparlamentarische Partei der Grünen. Ein Interview mit ihrem Parteichef Ondřej Liška bringen wir im heutigen Politgespräch. Bleiben Sie dran. An den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten liegt vielen tschechischen Politikern ganz besonders. Tatsächlich lässt sich das tschechisch-amerikanische Verhältnis seit der politischen Wende wirklich als besonders gut bezeichnen. Doch vor allem in Prag vermisst man große gemeinsame Projekte. Nun war Premier Petr Nečas Ende vergangenen Woche in den USA und traf dabei am Freitag mit US-Präsident Barack Obama zusammen. Mehr nun von Tilly Hanser.
Es war ein freundlicher Empfang, den Premier Nečas von Barack Obama erfuhr.
This gives me a chance to return the hospitality that the Czech people have provided me.
Er könne sich nun für die Gastfreundschaft der Tschechen revanchieren, eröffnete Obama das Gespräch im Weißen Haus. Der US-Präsident erinnerte damit an seine bisherigen beiden Besuche in Prag. Bei beiden Visiten hatten Geopolitik und Abrüstung im Vordergrund gestanden. Vor dem Kamin des Oval Office kam nun die Rede auf mögliche gemeinsame Projekte. Gerade für die tschechische Seite war dies wichtig. Sie vermisst seit dem Fall des Eisernen Vorhangs schmerzlich solche Vorhaben. Das sei wie 20 Jahre Ehe ohne Sex, frotzelte letztens sogar Verteidigungsminister Alexander Vondra, der früher Botschafter in Washington war. Nun besteht die Aussicht auf gleich zwei große gemeinsame Projekte. Vor allem ist dies der Ausbau des Atomkraftwerks Temelín. Um das Projekt, das umgerechnet mehr als 8 Milliarden Euro kosten soll, bewirbt sich auch die amerikanische Firma Westinghouse. Der US-Botschafter in Prag, Norman Eisen, hatte Temelín letztens als eine der größten Möglichkeiten für amerikanische Firmen in der Welt bezeichnet. Nečas und Obama sprachen in Washington darüber. Offiziell geben sich beide Seiten aber bedeckt, denn genauso die französische Firma Areva sowie das tschechisch-russische Konsortium aus Škoda und Atomstroyexport sind interessiert. Premier Nečas nach dem Treffen mit Obama. Präsident Obama hat genauso wie die Vertreter Frankreichs und Russlands seine Unterstützung für die amerikanische Bewerbung in der Ausschreibung ausgesprochen. Ich habe Barack Obama versichert, dass in der Tschechischen Republik ein transparentes und faires Auswahlverfahren ablaufen wird, dass wir drei Angebote erwarten und das Beste gewinnt. Das Thema Temelín war also erwartet worden. Etwas überraschender jedoch, dass Nečas zudem den Amerikanern die Beteiligung am Aufbau eines Ausbildungszentrums für NATO-Piloten anbot. Bereits jetzt schult die tschechische Armee im ostböhmischen Pardubice Hubschrauberpiloten für die NATO-Einsätze in Afghanistan. Auch das geplante Zentrum soll im Rahmen der NATO funktionieren und neben tschechischen Ausbildern könnten auch amerikanische dort tätig sein, so die Idee. Nicht nur der Exekutive in Person von Barack Obama, sondern auch den Vertretern der Legislative hat dieses Projekt sehr gefallen. Denn alle NATO-Mitgliedsländer stehen vor demselben Problem. Sie haben eine angespannte Haushaltslage und müssen zugleich eine funktionierende Verteidigung sichern. Deswegen sind multilaterale Projekte, die die Kapazitäten konzentrieren und zu einer Spezialisierung führen, der richtige Weg. Die tschechische Seite sieht das Ausbildungszentrum als Ersatz an. Eigentlich hatte sie auf die US-Raketenabwehr in Mitteleuropa gehofft, die noch George W. Bush geplant hatte. Doch Obama will die Raketenabwehr nicht, die zu deutlichen Protesten und sogar Drohungen aus Moskau geführt hatte. Er setzt vielmehr auf eine Verständigung mit Russland.
Tilly Hanser berichtete über den USA-Besuch des tschechischen Premiers Petr Nečas. Der tschechische Schriftsteller, Lyriker, Dissident und Diplomat Jiří Grúša ist tot. Der frühere tschechische Botschafter in Deutschland und Österreich sowie Präsident des Internationalen Schriftstellerverbands PEN starb während einer Herzoperation am Freitag in Deutschland im Alter von 72 Jahren. Margareta Kachlíková blickt auf sein Leben und Werk zurück.
Deutsch sei die Sprache seiner Freiheit, pflegte Jiří Gruša zu sagen, ein tschechischer Schriftsteller, der in den 1980er Jahren zur Emigration gezwungen war und einen Teil seines Werkes auf Deutsch verfasst hat. Die Identität liege für ihn allerdings nicht in der Sprache, sagte Gruša in einem Gespräch für Radio Prag.
Die Identität ist mehr als die Sprache. Die Identität, so wie ich sie verstehe, ist das, womit man sich identifiziert. Und die Definition der Identifikation ist eigentlich die Kunst. Es war doch nicht meine Absicht. Wer will also die kleine Sprache, in der er eine Position sich erkämpft hat, freiwillig verlassen? Die Sprache hat mich doch verlassen, hat mich ausgewiesen. Die Absurdität meines Lebens besteht darin, dass die deutsche Sprache zu der Sprache meiner Freiheit wurde.
Als Übersetzer war Gruša ein Vermittler der deutschen Literatur für die Tschechen, als Diplomat ein Brückenbauer zwischen Deutschland bzw. Österreich und der Tschechischen Republik. Er bereitete den Weg für das deutsch-tschechische Nachbarschaftsabkommen von 1992 sowie die Erklärung von 1997. Die deutsch-tschechische Erklärung sah Gruša im Rückblick in einem Gespräch für Radio Prag vom Frühling dieses Jahres als das entscheidende Dokument im bilateralen Verhältnis.
Ich sehe das so, weil das sind zwei Selbstreflexionen, die dann sozusagen eine psychologische Balance zwischen den beiden Partner oder Feinden bis dahin bedeuten. Das heißt, diese Selbstreflexion doppelt, aber separat, ermöglichte das Verlassen der alten Rituale, die darin bestanden haben, den anderen zu beschuldigen. Und wenn man auf diese Art und Weise redet, zwingen sie den anderen nicht zum Nachdenken. Wobei natürlich das psychologische Gleichgewicht beiderseits bedeutet, dass beide Seiten das eigene Negative endlich mal betrachten können und das ermöglicht letztendlich eine positive Lebenshaltung. Und das ist uns damals gelungen.
Doch Gruschas Weg zur tschechischen Diplomatie führte, wie bereits gesagt, über den Exil in Deutschland. Er wurde am 10. November 1938 in eine mittelständische Familie in Pardubice geboren. Nach dem Studium der Philosophie und Geschichte an der Karls-Universität arbeitete er als Redakteur und Schriftsteller in mehreren Literaturzeitschriften. 1968 beteiligte sich Gruša gemeinsam mit anderen Intellektuellen am Prager Frühling, worauf ein Berufsverbot und Veröffentlichung seiner Werke im Samizdat folgten. 1977 unterzeichnete Gruša die Charta 77 und ein Jahr später wurde er wegen seines regimekritischen Romans Dotazník Fragebogen verhaftet. Seit 1981, nachdem ihm das kommunistische Regime in der damaligen Tschechoslowakei die Staatsbürgerschaft entzogen hatte, lebte er in der Emigration in Deutschland. Nach der Wende von 1989 war Gruša als tschechoslowakischer und tschechischer Botschafter in Deutschland und später in Österreich. Dazwischen war er kurz auch tschechischer Bildungsminister. Später war er Direktor der Diplomatischen Akademie Wien und 6 Jahre lang stand er als Präsident an der Spitze des internationalen PEN-Clubs. Zu den bedeutendsten literarischen Werken zählen etwa die Gedichtesammlungen Cvičení mučení, Lernen leiden und Modlitba k Janince, Gebet an Janinka oder die Novelle Damski Gambit, Damengambit. Auf Deutsch erschien 1999 Gruschas Gebrauchsanweisung für Tschechien und auf Deutsch schrieb er auch sein letztes Buch Benesch als Österreicher, das in diesem Jahr in tschechischer Übersetzung erschienen ist. Die Herausgabe im deutschen Original durfte Gruša aber nicht mehr erleben. Schock und Überraschung rief der unerwartete Tod Gruschas unter seinen Freunden und Kollegen hervor. Als einer der ersten reagierte der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer auf die Nachricht. Er bezeichnete Gruša als hochgeschätzten und klugen Botschafter und einen Brückenbauer zwischen Prag und Wien. Schockiert zeigte sich Ex-Präsident Václav Havel, ein langjähriger Freund von Gruša. Er denke an ihn als an einen seiner nahen Menschen, die er sehr geschätzt habe und die in der letzten Zeit die Welt verlassen hätten, schreibt Havel auf seinen Webseiten.
Markéta Kachlíková über den verstorbenen Schriftsteller und Diplomat Jiří Gruša, der unter anderem tschechische Botschafter in Deutschland und in Österreich war. In Mitteleuropa bleiben wir auch mit dem nächsten Beitrag. Wenn man als Deutscher die Tschechische Republik nach Osteuropa verortet, begibt man sich schnell auf sehr dünnes Eis. Die Tschechen legen sehr viel Wert darauf, in der Mitte, im Zentrum, im Herzen Europas zu liegen, nicht jedoch im Osten. Beim Mitteleuropa-Symposium im österreichischen Kulturforum vergangene Woche ging es um diesen etwas vagen Begriff Mitteleuropa. Unter politischen, historischen und gesellschaftlichen Fragestellungen wurde der Begriff unter die Lupe genommen. Es diskutierten unter anderem der Soziologe Miloš Havelka, der Politiker Peter Pithart, der Kulturwissenschaftler Stefan Trobst und der Historiker Jan Kšen. Mehr dazu von Lena Trummer.
Mitteleuropa als exklusionistisches Konzept. So betitelte der deutsche Historiker und Kulturwissenschaftler Trobst seinen Vortrag. Denn für die Konzeption Mitteleuropas sei es sehr wichtig gewesen, sich nach außen abzugrenzen, glaubt Trobst. Mitteleuropa besteht ihm zufolge aus den Ländern der Visegrad-Gruppe, also Polen, Ungarn, der Slowakei und natürlich Tschechien. Damit grenzten sie sich zur Russischen Föderation und zu den sogenannten Ländern des Balkans ab. Trobst sieht in dieser Definition jedoch eine Lücke.
Interessanterweise ist dabei die eigentlich zentrale Frage, was machen wir mit Deutschland, weitgehend offen gelassen worden. In dem Moment, in dem das Konzept sich dann institutionell verfestigt hat in Form der Visegrad-Kooperation, war dann klar, Deutschland gehört in dieser postmodernen Mitteleuropa-Konzeption nicht dazu.
Die Länder der Visegrad-Gruppe hatten also zunächst das gleiche Ziel. Alle wollten in den Europarat, alle wollten in die NATO. Nachdem sie dies erreicht hatten, verflog allerdings auch der Zusammenhalt. Zwar war für alle vier Staaten klar, dass sie einen EU-Beitritt anstrebten, aber jedes Land arbeitete für sich daran, die Kriterien zu erfüllen. Trobst fügte hinzu,
dann galt nicht mehr die Devise, wir müssen uns unterhaken, um zusammen durchs Ziel zu gehen, sondern jeder rennt für sich und versucht vor den anderen durch das Ziel zu gehen. Dass dann alle vier gleichzeitig 2004 durchs Ziel gegangen sind, konnte man in den Jahren davor natürlich noch nicht in dieser Deutlichkeit erkennen.
Für den tschechischen Historiker Kšen ist Mitteleuropa nicht so klar auf die Visegrad-Gruppe zurückzuführen. Österreich beispielsweise gehöre für ihn ebenfalls zu Mitteleuropa. Doch auch Kšen schätzt das Verhältnis der mitteleuropäischen Staaten zueinander als schwierig ein.
Ich bin ein wenig skeptisch in dieser Sache, weil die mitteleuropäischen Staaten oder zentraleuropäischen Staaten sind nicht von der Solidarität, also gemeinsamen Solidarität, überflutet.
Was aber den Ländern Mitteleuropas gemeinsam ist, sei der Weg. Kšen bezeichnet ihn als mitteleuropäischen Sonderweg. Als der deutsche Sonderweg endete, also 1945, hätte dieser Sonderweg Mitteleuropas angefangen. Kšen erklärt,
sie waren nie in der sowjetischen oder russischen Sphäre. Ja, es ist eine Abnormalität, historische Abnormalität.
Doch auch nach 1989 dauerte der Sonderweg noch einige Jahre an. Denn vor den Ländern Mitteleuropas lag die Herausforderung, der EU beizutreten. Den EU-Beitritt hätten Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei zwar jeder für sich erarbeitet, aber eben doch zur gleichen Zeit. Dass das Verhältnis der Staaten Mitteleuropas nicht nur harmonisch ist, sei aber nicht ungewöhnlich. Auch die größeren Staaten in Westeuropa hätten Konflikte untereinander. Kšen fügt jedoch mit einem Augenzwinkern hinzu, die kleinen Staaten seien vielleicht ein bisschen dogmatischer als die größeren.
Über das Mitteleuropa-Symposium informierte sie Elena Trummer. Das war unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Die tschechische Regierung treibt den Ausbau der Kernenergie weiter voran. Geplant sind zwei neue Meiler im südböhmischen Atomkraftwerk Temelin. Am Montag hat der halbstaatliche Energiekonzern ČEZ den drei Bewerbern, die sich um den Milliardenauftrag zum Ausbau bewerben, die grundlegenden Bedingungen zukommen lassen. Der Atomkurs stößt in Tschechien auf einen breiten Konsens, sowohl unter Politikern unterschiedlicher Couleur als auch in der Gesellschaft. Die Grünen sind die einzige politische Partei, die den Kurs kritisiert. Allerdings geschieht dies mittlerweile außerparlamentarisch, denn im Juni vergangenen Jahres wurden sie aus dem Abgeordnetenhaus gewählt. Andrzej Liszka ist der Vorsitzende der Grünen. Tiljanso sprach mit dem 34-jährigen Politiker am Rande einer Podiumsdiskussion im Goethe-Institut in Prag.
Das Politgespräch. Herr Liszka, Deutschland hat den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass auch die tschechischen Grünen diese Entscheidung unterstützen?
Natürlich machen wir das. Das ist unser langfristiges Projekt. Natürlich die Debatte nicht nur über die technischen Voraussetzungen, sondern überhaupt politisch ist hier noch nicht so reif wie in Deutschland. Der Atomausstieg in Deutschland war möglich und bedingt durch lange Jahrzehnte geführte Debatte, die die ganze Gesellschaft betroffen hat. In Tschechien wird 22 Jahre nach dem Ende des Kommunismus wird die Nuklearenergie immer noch als Symbol der Staatssouveränität und als Machtsymbol betrachtet. Deshalb viele Politiker und besonders die Regierung, die gerade an der Macht ist, spricht und ihre Aussagen entsprechen eher einem religiösen oder quasi religiösen Glauben als einer pragmatischen, technischen und verantwortungsvollen Antwort auf die Energieherausforderung von heute. Ich glaube, vor uns liegt immer noch sehr viel Arbeit, aber ich kann jetzt schon betrachten, im letzten Jahr und natürlich durch Fukushima wurde die Debatte neu gelegt und die Unterstützung der Kernkraft in Tschechien sinkt langsam. Die Werte zeigen, dass in Tschechien nicht in den nächsten baldigen Jahren zu einem Wandel kommt. Trotzdem glaube ich, durch den Atomausstieg in Deutschland wird die tschechische Diplomatie und Politik dazu gezwungen, überhaupt einen Dialog zu führen und auch grenzüberschreitende technische Lösungen zu suchen und dadurch auch, glaube ich, zu grüneren und nachhaltigeren Antworten auf die Energieherausforderung zu suchen. Und da habe ich eher Optimismus.
Nun hat ja die Regierung, besonders Premier Netschers an der Spitze, grundweg abgelehnt, eben einen solchen Ausstieg zu machen. Und unter anderem wird als Argument auch vorgetragen oder beziehungsweise Befürchtungen existieren hier, dass die Energiepreise hier extrem steigen könnten durch den deutschen Atomausstieg. Das wird also mehr oder minder dort gewarnt. Haben Sie da Verständnis für, dass in der Weise argumentiert wird oder dass das kommen könnte?
Ich bin mit dieser Aussage von Herrn Netschers gar nicht einverstanden. Die Regierung und Herr Premier haben schon längst bewiesen, sie dienen als ein Lautsprecher von dem Management des Betriebs ČEZ, weil es ist eigentlich ČEZ, der entscheidet und die Regierung macht es und nicht umgekehrt. Der Herr Premier Netschers hat schon mehrmals die Öffentlichkeit gedroht, deswegen damals erneuerbaren Energien, diesmal wegen Atomausstieg in Deutschland, die Energiepreise um 20-30% steigen werden. Es war nie wahr. Wir haben gleich darauf reagiert. Es hat sich bewiesen, es war eigentlich nur eine Panik, die eigentlich den Energiekonzernen und monopolistischen Konzernen dient und gedient hat. Und ich hoffe, dass auch mit der neuen Generation der Leute hier in Tschechien, Studenten, Wissenschaftler, Leute, die kritischer forschen werden, ob diese Aussagen stimmen oder nicht, auch eine eher skeptische Stimmung kommt entgegen diesen Aussagen. Weil wenn wir diese Pro-Atom-Glauben folgen, das macht aus Tschechien ein energetisches Freilichtmuseum mitten von Europa.
Gibt es denn auf der anderen Seite bereits irgendwelche Szenarien, wie ein Atomausstieg in Tschechien aussehen könnte, ohne dass man extrem die Nutzung von Kohle nach oben fahren muss oder eben halt eine Abhängigkeit, sagen wir mal, von russischem Gas?
Es gibt sehr gut kalkulierte und modellierte Szenarien, die zeigen, dass der Atomausstieg von Tschechien in der Perspektive von nächsten 25, 30 Jahren absolut realistisch und machbar ist. Eine Koalition von Bürgerinitiativen zusammen mit Heinrich Böll Stiftung mit der Hilfe von dem Wuppertal Institut aus Deutschland haben eine sehr interessante Studie herausgegeben, die heißt Smart Energy, die kluge Energie, wo drei Szenarien entwickelt werden, einmal mit Kernkraft und Kohle, einmal nur mit Kohle und einmal nur basiert auf erneuerbaren Energien. Ich glaube, das ist ein Buch, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich hoffe, dass mehr und mehr Leute diese realistischen Szenarien lesen werden. Und was das Besondere an diesem Buch ist, an dieser Studie ist, es beweist mit harten Nummern, dass Atomausstieg nicht nur möglich ist, sondern dass es auch mehr ökonomisch ist, als das Folgen von dem Atom- und Kohlpfad und dass die nächsten Generationen von tschechischen Politikern, wenn sie irgendwann mal dazu kommen, sich zu entscheiden, einen mehr nachhaltigen Weg zu gehen, dann dieses Szenario kann man einfach nehmen und das folgen.
Die Grünen sind ja hier in Tschechien nicht mehr im Parlament vertreten, auch nicht mehr in der Regierung, wo sie saßen. Wie glauben Sie, dass die Leute reagieren auf solche Themen? Glauben Sie, sie können mit Themen wie eben halt Atomausstieg, mit ökologischer Umgestaltung der Wirtschaft und so weiter genügend Leute ansprechen? Oder müssen sie noch ganz andere Themen bieten, damit die Menschen darauf anspringen?
Natürlich, seitdem die Grünen nicht im Parlament vertreten sind, haben wir einen schwierigeren Zugang an die Medien. Trotzdem bin ich nicht skeptisch, weil das lässt uns auch anders arbeiten. Ich glaube, die Politik wird nicht nur durch Medien gemacht, sondern es zwingt uns, und das ist eigentlich gut, direkt mit den Leuten zu sprechen, Seminare zu organisieren, Studien zu verbreiten, einfach einen Dialog mit der Gesellschaft zu führen. Und genau wie in Deutschland vor 30 Jahren, auch so in Tschechien fängt jetzt eine neue Ära an, wo ganz von unten, von der Basis, einfach neue Leute kommen, neue Ideen, die die Hegemonie der Monopole, der energetischen Monopole und mit den Monopolen verwickelten Politik einfach angreifen. Und wir haben genug Geduld und genug Ausdauer, das durchzuführen. Also ich bin nicht skeptisch. Ich glaube, die Regierung, die jetzt an der Macht ist, zeigt jeden Tag, dass sie nicht genug über die Nachhaltigkeit der Politiken von heute nachdenken und dass man viel bewusster und viel intelligenter über tschechische Zukunft nachdenken muss. Deutschland dient als ein Vorbild. Das ist für uns, die tschechischen Grünen, natürlich eine große Hilfe. Trotzdem muss ich sagen, das weiß jeder, man kann kein Rezept aus einem anderen Land einfach kopieren und hier durchführen. Wir müssen unseren tschechischen Weg durch die Politik zu einer Energiewende finden.
Mit dem Parteichef der tschechischen Grünen, Ondřej Liška, sprach die Lianze. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.